Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Devs on Tape. Ich habe mich so sehr gefreut, hier endlich auf der Konferenz mal wieder aufnehmen zu können, auf der Apex Connect. Wir sind hier diesmal in einer wirklich coolen Location. Nachdem, wer die letzte Folge von vor 2 Wochen gehört hat, der weiß ja, dass wir so ein bisschen rumexperimentiert haben mit Kameras und Co. Das hat sich jetzt ausgezahlt, weil wir jetzt in einer richtig schönen Location hier im Europapark in Rust aufnehmen dürfen. Und wer die YouTube-Shorts und vielleicht auch das Video, ich möchte diesmal nicht so sehr vorweg teasern, sich ansieht, dürfte bei Arne Hattendorf, der heute zu Gast ist, im Hintergrund Zirkus Mack ein riesengroßes Wandbild sehen, neben unserem Logo. Ja, ich bin richtig begeistert, hier in dem Park aufnehmen zu dürfen und in so einer schönen Location. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen vorweggenommen. Unser Gast heute, Arne Hattendorf. Erstmal, hallo Arne.
Ja, moin.
Und natürlich nicht zu vergessen, heute auf der Tonspur nur, oder naja, zumindest für Arne auch mit Bild, Caro. Hi Caro.
Hallo Kai.
Auch das ist ein kleiner Callback auf die Folge von vor 2 Wochen. Warum bist du denn heute nicht hier im Europapark? Magst du uns das nochmal sagen?
Ja, vor 2 Wochen habe ich ja noch ganz großspurig gesagt, hey, ich bin zwar hochschwanger, aber ich gehe auf jeden Fall noch zur Connect. Und das wird alles passen und alles gut gehen. Ja gut, eine Woche später haben die Ärzte dann gesagt, nee, das machst du nicht. Deswegen bin ich zu Hause.
Hör auf die Ärzte, wenn du schon nicht auf mich hörst. Ne? Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich natürlich nicht davon ausgehe, dass du hochschwanger noch diese Riesenreise auf dich nehmen möchtest. Aber umso schöner, dass wir es technisch geschafft haben, dich dazuzuschalten. Und ich glaube, es ist nicht nötig, uns im Vorfeld zu entschuldigen dafür, wenn es hier technische Aussetzer, Verzögerungen oder sonst irgendwas gibt. Arne und ich sitzen hier zusammen im Heinrich-Mack-Raum im Europapark Dome. Und die Caro sitzt im beschaulichen Büchchen bei Hamburg.
Genau. In meinem unaufgeräumten Arbeitszimmer, deswegen gibt es kein Video von mir.
Ja, das ist nicht schlimm, das schneiden wir dann im Nachhalt rein, musst du dann halt nachsynchronisieren. Gut, rein in die Folge, rein in unseren Gast sozusagen. Wir möchten einfach mal wissen, ja Arne, stell dich doch gerne einfach mal für unsere Hörer vor, wer bist du, was machst du und warum meinst du, bist du hier?
Ja, ich bin Arne, ich habe mal irgendwann was mit IT studiert und habe dann angefangen, was mit Oracle-Datenbanken zu machen und Softwareentwicklung. War dann 10 Jahre Freiberufler, habe mich so durch die Projekte durchgetingelt, habe dann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so meine Welt ist, dass ich lieber eine Firma und Kollegen haben möchte. Habe mich dann in der Firma nochmal durch die Projekte durchgetingelt. Irgendwann bin ich so auf die DORG aufmerksam geworden. Eigentlich ist eher die DORG auf mich aufmerksam geworden auf so einer Veranstaltung. Ja, wenn man bei Twitter die Keynote verreist, dann hat man dann hinterher vielleicht auch mal ein Gespräch darüber oder so. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, Vorträge zu halten, nachdem ich herausgefunden habe, was ich tatsächlich gut kann. Das sind Anfängervorträge, also ich glaube zumindest, dass ich ganz gut kann. Also diese technischen Deep Dives, da gibt es immer Leute, die das besser können. Und dann habe ich mich seit 2008, habe ich mich so mit Green IT beschäftigt. Damals gab es die CeBIT noch, Opa erzählt vom Krieg, ich weiß. Und jetzt so seit 2022 habe ich den Teilbereich Green Coding halt für mich entdeckt. Ich inspiriert durch einen Vortrag auf der DORG-Jahreskonferenz, habe ich so festgestellt, ja, das gibt ganz viele Quick Wins, wie man als Softwareentwickler in jedem Zeitraum den Carbon Footprint verbessern kann, den man hinterlässt. Ja, und das ist so eine meiner beiden großen Missionen, das zu verbreiten.
Tauchen wir definitiv gleich ein bisschen tiefer ein, weil ich, ne, das mache ich natürlich auch total, ist meine Intention, mich als absoluter Anfänger hier hinzustellen.
Glaubt ja kein Mensch,
aber ist okay. Nein, glaubt natürlich kein Mensch, dass ich nicht weiß, was Green Coding ist. Einmal noch ein bisschen zu dir. Wir haben jetzt natürlich das erste Mal die Situation, dass wir wirklich einen großen Fan von Devs on Tape hier selber vors Mikrofon ziehen dürfen. Das freut mich natürlich besonders jetzt für diejenigen, die es nicht sehen, sondern nur hören können. Das Herz, was er an uns gerade gezeigt hat. Also du bist ein großer Verfechter von Devs on Tape und deswegen ist es natürlich für uns eine besonders große Ehre, dich auch mal in den Podcast einzuladen, weil nicht natürlich nur wegen der Tatsache, dass du gerne den Podcast hörst, sondern auch, weil du viel zu erzählen hast. Du bist ja auch bei den Piraten tätig und machst da ja auch ganz viel, bist sehr vielen Vereinen unterwegs und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Du hast es jetzt gerade schon mal ein bisschen angerissen. Green Coding ist so das, was du in den letzten Jahren so auf deine Fahne schreibst. Wenn du es jetzt nochmal, du hast es ja gerade, wie gesagt, schon mal so ein bisschen angerissen, aber wenn du es nochmal so in 1-2 Sätze fassen müsstest, was ist die Kernaussage, das Kernthema Green Coding, was macht das aus?
Gib mir drei Sätze. Das erste Mal zur Abgrenzung zum Rest von der Green IT. Green IT beschäftigt sich ja mit einer Menge Sachen. Effiziente Server, verringertes Carbon Footprints, Ökostrom, wiederverwendbare Teile, Keramiktrommeln bei Druckern und so weiter und so fort. Alles sehr nützlich. Dann fragt sich der eine oder andere, was kann ich eigentlich als Softwareentwickler dazu beitragen? Und das Geheimnis ist, man kann sowohl im täglichen Umgang mit der IT als auch im Softwareentwicklungsprozess als auch in dem Bereich dessen, was die Software hinterher macht, an vielen Stellen den Carbon Footprint verbessern, den das Ganze hat. Das heißt also, es geht darum, Sachen einfach effizienter zu machen, dass man weniger Kohlendioxid generiert und den Planeten halt nicht so schnell abfackelt. Jedenfalls nicht schneller, als andere Leute das Zeug retten können. Weil man darf nicht vergessen, eine Kernaussage des Ganzen ist, IT ist nicht irgendwie nur Teil des Problems, sondern IT ist auch ein Teil der Lösung.
Das betrifft jetzt nicht nur Serverfarmen, die irgendwie unter Wasser gestellt werden, damit das Kühlen einfacher ist oder sowas, sondern das geht auch wirklich schon bei jedem, der vorm Computer sitzt und codet, geht das schon los, dass man auf Dinge achten kann.
Sobald man die Finger auf der Tastatur hat, und zwar nicht nur zum Coden, soll ich gleich mal mein Lieblingsbeispiel bringen?
Ja, bitte.
Irgendjemand ist mal auf die total tolle Idee gekommen, sehr benutzerfreundlich natürlich, dass es ja toll wäre für die ganzen Vertipper oder so, wenn man mit der Adresszeile des Browsers gleich die Suchmaschine aktivieren könnte. Eins der sehr häufig gegoogelten oder in Suchmaschinen gesuchten Wörter ist Google oder die Suche nach anderen Suchmaschinen. So, je nachdem, wie man das hin und her rechnet, aber wenn man alles einrechnet, auch den lokalen PC und, verbraucht so eine Google-Abfrage so 5-7 Gramm CO2 immer noch. Egal, was Google dazu sagt. Und man bräuchte nur eingeben google.de. Und weil viele Leute das nicht wissen oder das nicht machen, sondern Google eingeben und auf den ersten Link klicken, um dann Google aufzurufen, werden Monat für Monat 100.000 Tonnen CO2 generiert, ohne jeden Gegenwert.
Okay.
Das heißt also, duark.org eingeben, statt duark zu googeln, 5-7 Gramm CO2 weniger.
Oh, jetzt muss ich gestehen, da bin ich jetzt auch eine Person von.
Ja, also was ich gemacht habe, ist bei fast allen meinen Browsern, ist auch, um irgendwie Vertipper auszuschalten oder sowas, einfach die Suchmaschinenfunktion in der Adressleiste abgeschafft. Wenn ich suchen will, gebe ich es ins Suchfeld ein und ich bemühe mich, klappt nicht immer. Ne? Wenn ich TDWI bei Duark weiß, ist es duark.org. Aber ob TDWI jetzt EU ist oder DE oder so, ne, ist mir nicht klar, da google ich das natürlich auch. Es geht da nicht darum, Dinge gar nicht zu machen. Es geht nur darum, sinnlosen Carbon Footprint zu vermeiden.
Es ist sogar, erwische ich mich natürlich bei, genau wie Caro das gesagt hat, das passiert ja auch ständig. Ich erwische mich dabei, wie ich in die Adressleiste Google eintippe, mich dabei aber noch verschreibe. Und dann öffnet sich Google mit meinem falsch geschriebenen Google als Suchergebnis und dann wird mir irgendeine komische Punkband von weiß ich nicht wo vorgeschlagen. Die Goose oder irgendwie sowas war das. Das ist ja dann schrecklich, wenn ich das unter dem Aspekt betrachte. Und das kann man überall ausschalten, sagst du.
Soweit ich weiß, in Firefox geht es auf jeden Fall, aber in den meisten Browsern sollte man es ausschalten können. Und dann hat man halt das klassische Suchfenster, da kann man die Suchmaschine seiner Wahl hinterlegen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht suchen würde.
Ja, du bist ja nicht allwissend, auch wenn ich das Kompliment von gerade zurückgeben kann, das glaubt dir keiner, dass du nicht allwissend bist. Okay. Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, das mit den unnötigen Suchen, die da stattfinden. Gibt es da noch weitere Dinge, die wir als Endanwender als Betreiber oder Benutzer des Computers, worauf wir achten können, dass wir da einen schmaleren Fußabdruck hinterlassen?
Es ist tatsächlich so, dass man sich ungefähr klar sein sollte, was für ein Carbon Footprint Dinge verursachen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Spielen. Ich meine, ich bin jetzt alt. Ich habe festgestellt, eine 0,5 Dioptrie Brille vor dem Rechner geht es besser als ohne. Das heißt aber auch, dass ich keine 140 FPS mehr brauche bei einem Spiel. Mhm. So, und 140 FPS machen halt fast 5-mal so viel Energieverbrauch in der Grafikkarte wie 30 FPS. Das liegt auf der Hand, schätze ich mal. Ne? Also im Endeffekt durch irgendwelche wilden Optimierungsmechanismen ist bestimmt noch ein bisschen weniger, aber das sind halt so Sachen, die man vermeiden kann. Wenn man, ich kann jetzt ja spoilern, weil das hört sowieso keiner, bevor ich meinen Vortrag habe, aber wenn man sich eine Staffel Big Bang Theory zum Beispiel anguckt auf 8K mit Maximum Auflösung, hast du eine Ahnung, was für Daten du da irgendwie überträgst?
Also wenn ich mir überlege, was die Kameras, die hier gerade laufen, so an Daten produzieren, alleine nur für eine Stunde 4K, Das wird schon richtig, richtig viel sein, ne?
Terabyte.
Also, Terabyte, ach Wahnsinn.
So, und dieses Terabyte muss kodiert werden, dekodiert werden, übertragen werden durch die Leitung, durch irgendwelche Level 3, 4, 5 Switches oder wie auch immer das heißt, von Netzwerktechnik habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Und dann wird das möglicherweise im Fernseher nochmal irgendwie hoch oder runter skaliert. Vielleicht hat man auch irgendwelche Effekte zwischendrin. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ich das Ganze genieße mit einem Fernseher, der so irgendwie 4x6 Meter hat und über eine ganze Wand geht, ergibt es total Sinn. Aber bist du in der Lage, auf 60 Zentimeter Entfernung Full HD von HD Ready zu unterscheiden? Falls ja, ist super. Falls nein, schalt einfach bei YouTube-Videos und bei Netflix die Auflösung um eine Stufe zurück. Eine Stufe zurück, also ein Viertel der Bildschirmgröße spart eben eine vierfache Menge an übertragenen Daten und auch eine Menge an Umrechnung.
Es ist ja auf vielerlei Hinsicht auch sinnvoll, das zu machen. Also du hast ja gerade gesagt, dass du ja alt wärst, aber auch ich erinnere mich noch an die Zeiten zurück, wo zu Hause bei mir richtig Alarm war, wenn einer viel Bandbreite genutzt hat, weil es entweder, weiß nicht, irgendein Musikstreaming oder irgendein Video online geguckt wurde und auf der anderen Seite vom Zimmer wurde dann ein Spiel gespielt und der Ping ist hochgegangen. Die Latenz, also das ist ja heutzutage eigentlich mit einer Gigabit-Leitung oder lass es 500 Mbit sein, kein Problem mehr. Aber das sollte uns natürlich nicht dazu verleiten lassen, wie du schon richtig gesagt hast, dass wir jetzt einfach unnötig viele Daten über die Leitung schieben. Das hat ja vielerlei Auswirkungen, ne?
Also das ist eine meiner Performance-Folien. Die Frage ist, ob Performance gut ist. Und zwar ist die Antwort nicht that depends. Das ist ja so von den Tuning-Leuten eine der Lieblingsantworten. Oh. Sondern Performance ist fast immer gut. Das Einzige, wo Performance halt zum Problem ist, ist, wenn du viel Bandbreite hast oder wenn du so viel CPU hast, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt und die dann einfach so rausballerst, ohne halt drüber nachzudenken.
Ja, das ist ja an jedem einzelnen Knotenpunkt, du hast es ja gerade schon mal aufgezeigt, wo diese ganzen Daten entlanglaufen und wo die überall Last erzeugen. Die erzeugen auch überall Wärme, ne, die verbrauchen überall Strom. Also wenn ich mir jetzt überlege, das geht ja bis hin zum Router, wenn der ein Gigabit permanent auslastet, nur weil ich gleichzeitig, wie du jetzt schon sagtest, The Big Bang Theory gucke, meine Frau guckt gleichzeitig auf YouTube noch irgendwas und meine Tochter lädt eine Toni auf ihre Toni-Box. Das zieht alles gleichzeitig Daten runter, dann läuft die Fritzbox auch warm und produziert eine Menge Hitze. Also ich habe mir da vorher noch nicht wirklich viel Gedanken zu gemacht, aber ich glaube wirklich da an gewissen Punkten mal nicht das Maximum rauszuholen, sondern vielleicht das, was ausreicht, ist da schon eine massive Verbesserung. Ne?
Und noch eine andere Sache, also in der Familie oder WG oder im Freundeskreis, wenn man natürlich Dinge gemeinsam macht, hat man halt nur einen halben Carbon Footprint. Also ich sag mal, zieh mal wieder den Vergleich zu ganz früher irgendwie, analoges Fernsehen. Man sendet vom Brocken aus, nee, das war DDR-Zeiten, also in der Nähe irgendwie aus Harz jedenfalls, Torfhaus wahrscheinlich, sendet man mit ungefähr 100 Watt Sendeleistung. Das ist jetzt nicht besonders viel. Also ich meine, es wären 100 Watt, 100 Kilowatt kann ich mir nicht vorstellen. Und ringsrum, die komplette Region kann also mit einigen 100.000 Menschen Fernsehen empfangen. Und es sitzt auch im Sofa die Familie halt vor einem Fernseher gemeinsam. Natürlich die braunschen Röhren, nicht so energiesparend wie so ein TFT, klar. Aber Sachen, die man halt zusammen macht, sind halt auch weniger Carbon Footprint. Ne? Unabhängig davon, ob im Freundeskreis oder in der Familie oder sowas. Aber das ist auch so eine Sache, das geht halt gut. Ne?
Möchtest du damit sagen, dass ich jetzt mit meiner Frau reden muss, dass sie mit mir zusammen The Big Bang Theory guckt, anstatt selber YouTube zu gucken?
Also ich kenne alle Staffeln Gilmore Girls.
Alle, okay. Ja, und das alles zum Sinn von Klimawärmung.
Nee, ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht.
Okay. Ja,
ich bin gerade am Überlegen, ob wir das rausschneiden müssen. Nein. Aber nein, ich stehe dazu.
Auf gar keinen Fall. Es eignet sich super auch noch als kleines Short-Video für YouTube. Wunderbar. Also ich könnte dich jetzt einfach stundenlang darüber weiterreden lassen, was es noch für Beispiele gibt, wo man einsparen kann, weil das ist alleine gerade das mit das Netflix oder generelles Streaming-Beispiel ist ein Riesending, finde ich. Also man kann das in den Einstellungen runterstellen, dass man standardmäßig sagt, ich möchte gerne das abspielen. Ich glaube, gewisse Tools und auch die Apps selber prüfen auch, wie viel Bandbreite man zur Verfügung hat, prüfen, glaube ich, auch, wie die Auflösung vom Fernseher ist oder zumindest, wie viel kann ich denn jetzt überhaupt darstellen, dass da nicht unnötig viel rüber. Also wenn jetzt jemand eine alte Röhre zu Hause hat und schließt dann da auf irgendeine Art und Weise irgendeinen Receiver dran, der streamen kann, dann braucht man auch kein 4K, wenn man das hinter auf einer Röhre darstellt. Na, das ist natürlich realistisch, aber ich überlege gerade, wie kann man das denn in den Alltag einfließen lassen, noch bei anderen Dingen, außer jetzt nur beim Streaming. Also vielleicht Spotify, habe ich günstige Kopfhörer im Gegensatz zu denen, die wir beide gerade tragen, die sehr, sehr gute Qualität ausspielen können. Aber wenn ich ganz einfache Kopfhörer habe und habe aber trotzdem bei Spotify die höchste High-Fidelity-Lösung am Laufen, dass da jedes Lied nicht 3-4 MB groß ist beim Streaming, sondern dass es da schon Richtung 100 MB oder noch größer geht pro Song. Dass man da auch sparsam umgeht, ne, dass das.
Das mache ich ganz anders. Spotify hat bei mir keine mobilen Daten. Mhm. wenn ich was hören will, lade ich das vorher runter. Also ich lade natürlich so einiges vorher runter, überhaupt keine Frage, aber häufig höre ich mir halt die Sachen, die ich gerade runtergeladen habe, auch ein paar Mal an, bevor ich sie wieder lösche. Also ich gebe zu, dass ich der von Tape nur einmal höre.
Ja, das macht auch Sinn. Wir reden ja im Regelfall dann pro Folge auch immer nur das Gleiche.
Nee. Das wollte ich auch gerade sagen, weil Spotify ist ja so ein richtig schönes Thema, womit ich mich damals dann auch beschäftigt hatte, wie viel was ungefähr an CO2 ausstößt. Und wenn man sich mal so inoffizielle Statistiken anschaut, wie viel CO2 Spotify insgesamt in den Raum bläst oder in die Luft, das ist schon krass. Und da war dann halt auch einfach als Tipp, dass man nicht streamt, sondern dass man sich die Sachen einmal runterlädt, die man auch mehrfach dann natürlich streamen sollte, um sie dann zu hören und nicht immer halt live.
Und Spotify ist nichts gegen Netflix. Mhm. Aber wir wissen ja alle, dass Bitcoin ein totales Umweltverbrechen ist.
Mhm.
Die gute Nachricht ist, dass Bitcoin tatsächlich viel weniger relevant ist als früher. Die schlechte Nachricht ist, das liegt daran, dass Streaming Bitcoin inzwischen um Längen schlägt.
Aber man muss ja berücksichtigen, ne? Also ich möchte mich jetzt, ich würde gerne mal bei Netflix, aber auch bei Spotify mal Mäuschen spielen, was sie für Technologien einsetzen. Ich weiß auch nicht, unter welchem Aspekt die das machen oder welcher Beweggrund dahinter steckt. Aber was auf jeden Fall, wenn ich jedes Mal meinen Lieblingssong höre, meine Lieblingsplaylist am Computer, dann ist vielleicht der Fall dieses Runterladen gar nicht mal so möglich. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Streaming-Anbieter das mittlerweile auch erlauben. Aber was es da mit Sicherheit gibt, ist eine Art Cache. Also was Netflix auf jeden Fall zum macht, ist, es liefert, ähnlich wie, das ist jetzt ein Beispiel, nach einem Beispiel, nach einem Beispiel, ähnlich wie Amazon, schon mal die Pakete in die Nähe. Und das kann bei Netflix ja auch tatsächlich Server in der Nähe von einem sein.
Klar.
Liefern die schon Inhalte rüber, damit der letzte Meter, ob das jetzt ein Paket bei Amazon ist, bei DHL, oder ob es jetzt bei Netflix oder bei Spotify irgendein Medieninhalt ist, dass das schon mal in der Nähe von dir ist, damit die Entfernung, die das zurücklegen muss, geringer ist und du deswegen weniger Transfer über lange Strecken hast, ne? Das gepaart mit Caching, also man guckt bei Netflix auch keine Serie oder einen Film innerhalb von kürzester Zeit mehrfach, würde ich jetzt mal so behaupten, es sei denn, man unterbricht es. Aber bei so einem Lied, ich habe ein Lieblingslied und dann stehen da teilweise 20, 30 Millionen Streams auf so einem Ding. Ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, dass Spotify alleine nicht nur, um die Last zu reduzieren auf deren Server, dann sagt bei denjenigen, die das Lied mehrfach hören, dass es nicht 5-mal komplett wieder über die Leitung gehen muss, sondern aus dem Cache abgespielt werden kann und nur ein Counter hochgezählt wird.
Ich glaube, Spotify legt inzwischen automatisch einen Cache von den gelikten Songs an oder sowas in der Art, wenn du es nicht abschaltest. Also da passiert auf jeden Fall was. Aber das mit dieser Datenübertragung, der fernen Caching in der Nähe ist natürlich auch ganz praktisch, aber das lässt sich auch auf beliebige andere Technik ausdehnen. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt eine Datenbank oder einen Softwareentwicklungsbereich nehmen, das, was Energie verballert, ist die Menge der Daten und die Entfernung der Daten. Das ist so der Unterschied. Das heißt, also so eine Oracle Exadata, da geht schon irgendwie was durch. Ne? Das ist so ungefähr das, was ein Starkstromanschluss liefert. Also schätze mal irgendwie so 10 Kilowatt, damit kannst du auch ein Auto laden. Aber die haben halt innen drin, ich meine, immer noch 10 Gigabit Interconnects drin. Das ist aber eine kurze Strecke. Da glühen zwar die Drähte, aber wenn so ein Meter glüht, dann ist das halt wesentlich weniger, als wenn man ein verteiltes Rack hat, was irgendwie über 150 Kilometer liegt und dann mit einer Gigabit-Leitung dazwischen die ganze Zeit irgendwelche Dirty Caches oder sowas hin und her meldet. Das heißt also, die Entfernung ist nicht nur da, sondern auch halt bei der Softwareentwicklung an sich ein sehr, sehr relevantes Ding. Aber ich würde gerne nochmal zum Thema Cache was Technisches einwerfen.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber von irgendwie Leuten, die von Datenbanken so ein bisschen Plan haben, aber halt auch nur so Mittel, hört man ja immer wieder, das liegt doch im Cache. Also ich meine, das ist doch, die Daten liegen doch alle im Cache und die holt man dann raus und dann ist doch alles gut und das ist doch Performance ganz toll und dann nehmen wir mehr RAM und dann wird Performance umso besser und solche Sachen. Ja, im Endeffekt ist es doch so, 99%, außer vielleicht in Multimedia-Datenbanken, 99% der normalen Daten kommen in der Datenbank aus dem Cache. Das ist das, was die Datenbank den ganzen Tag macht. Und dieser Caching-Algorithmus ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt und der ist super intelligent. Ich behaupte, er schlägt jede KI immer noch um Längen. Nur eine Vermutung, kann ich nicht beweisen. Aber das, was die Datenbank auch macht, die ganze Leistung, die dabei drauf geht, und das wissen gar nicht so viele Leute, selbst unter den Datenbankentwicklern wissen das nicht so viele, ist, dass alles CPU, das ist alles diese Sachen mit dem RAM. Es kann nur einer gleichzeitig auch auf den RAM zugreifen. Dann hat man irgendwelche Contentions, da muss irgendwas sequenzialisiert werden. Dann hat man möglicherweise, ist der Cache irgendwie dirty oder nicht? Da hängt ein ziemlicher Overhead hinter. Und also in dem Datenbank und in dem Bereich mit höherer Leistung, da ist Daten holen aus dem Cache das, was die CPU zum Glühen bringt. Das heißt also, auch Daten, die aus dem Cache geholt werden, im Gegensatz zu Sachen, wo man viele Daten über lange Strecken überträgt, sind da irgendwie, die haben also einen extremen Carbon Footprint. Das ist so der große Carbon Footprint, außer wenn man jetzt irgendwelche verrückten Sachen an Datenbank rechnet, aber das macht ja zum Glück kaum einer, weil dazu ist er auch nicht da.
Also ist praktisch jede gesparte Interaktion oder jedes bisschen, was man einen Computer auch nicht oder einen Server auch nicht rechnen lässt, eigentlich schon Improvement für dieses Thema?
Auf jeden Fall. Alles, was man mit Daten macht, verursacht einen Carbon Footprint. Selbst das Speichern nicht mehr bewegen von Daten. Wenn man also zum Beispiel die große NASA-Datenbank mit den ganzen Bildern drin, ich glaube, sie ist inzwischen im Zettabyte-Bereich. Kann aber auch sein, dass es nur so diverse Exabyte sind. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. So, dann denkt doch mal drüber nach, was für ein Carbon Footprint das hat, wenn man das Zeug auf SSD schreibt. Also das Schreiben an sich ist nicht so wild, aber die SSDs müssen ja auch mal produziert werden.
Ja, das kommt natürlich drauf.
Also egal, was du mit Daten anstellst, alles, was du mit Daten machst, hat einen Carbon Footprint.
Und da steht so ein bisschen entgegen der Komfort, ganz klar, ne? Also wir haben gerade mit dem Cache gesprochen. Wir wollen natürlich schnell unsere Daten haben. Wir möchten schnell unsere Daten verarbeiten können, weil wir möchten niemanden warten lassen. Wir möchten nämlich effizient damit arbeiten.
Ja, aber Performance ist gut. Also Performance ist ja nichts Schlechtes, weil stell dir mal vor, die Daten kämen nicht aus dem Cache. Was meinst du, was für ein Carbon Footprint ein Festplattenzugriff hat? Ne? Also Performance ist in fast allen Bereichen gut, außer wenn sie missbraucht wird, um sinnlose Sachen zu machen. Zum Beispiel irgendwie auf einer Röhre 8K-Videos zu gucken oder so. Und ich würde auch hier gern nochmal erwähnen, dass es nicht darum geht, Sachen nicht zu machen. Ich meine, die Sachen werden so oder so gemacht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Sachen immer so oder so gemacht werden. Es geht nur darum, die Sachen halt so effizient wie möglich zu machen. Nur IT eben auch zum Teil der Lösung zu machen und nicht nur zum Teil des Problems.
Aber ich glaube, also es ist so ein bisschen, finde ich, immer in der Mitte, weil es ist auf der einen Seite, ich sag mal, das Bewusstsein oder die bewusste Umsetzung des Entwicklers, weil der muss natürlich auch quasi sich dessen bewusst sein, was das auslöst, was er tut, versus, ich sag mal, die einfache Lösung in Anführungszeichen. Also das, was vielleicht einem am Anfang als die ja simpelste Lösung erscheint, ist vielleicht nicht die effizienteste in dem Sinne, dass man sich dessen auch einfach bewusst wird als Entwickler, dass man diese Verantwortung auch hat.
Auf jeden Fall. Also, und das machen nicht nur Anfänger solche Fehler. Also ich habe ja den Vortrag, mein allererster Dork-Vortrag war ja 21 goldene Regeln für schlechte Softwareentwicklung. Und jedes einzelne Beispiel da drin, was ich eben als schlechtes Beispiel hatte, war von einem Softwareentwickler gebaut mit mindestens 3 Jahren Erfahrung. Und eins übrigens von mir selber. Oh, gut, ist halt so, ne? Wer keine Fehler macht, der programmiert auch nicht ordentlich.
Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, was macht ein Entwickler denn noch heutzutage, was so ein Carbon Footprint in die Höhe steigen lässt?
KI-Einsatz.
Zum Beispiel. Ein Schritt ist aber noch davor, in meinen Augen, CI/CD. Das Ganze, was da passiert. Wenn ich mir überlege, damals, wenn man einfache Webseiten gebaut hat, hat man HTML-File genommen, hat es gespeichert, Doppelklick drauf, dann hat sich ein Browser geöffnet, ich habe mir das angeguckt. Wenn ich das für andere zur Verfügung stellen wollte, habe ich diese gleiche Datei mit CSS und Bildern vielleicht in ein Webserver-Verzeichnis gestellt und dann hat ein Apache das ausgeliefert. So, heutzutage ist das so, dass wenn jemand eine simple Landingpage haben möchte, schreibt er in einem Code was, in einem Codegerüst und im Hintergrund läuft ein kleiner lokaler Dev-Server, der die ganzen Sachen nochmal transpiliert oder vielleicht kompiliert, aufbaut, dann hinterher ein planes HTML rauswirft und das dann mit einem eingebauten Webserver zur Ansicht bei mir live anzeigt auf dem Bildschirm. Das sind super viele Zyklen, super viele komplexe Prozesse, die da im Hintergrund passieren, die dafür da sind, um schnell möglichst tolle Features nutzen zu können, möglichst moderne Sachen. Aber das ist ja nicht mehr zu vergleichen im Gegensatz zu früher, ne?
Also ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde auf einen Schritt zurückgehen, den ich selber nie miterlebt habe. Lochkarten. Mein ehemaliger Chef im Rechenzentrum, der sagte mal zu mir, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, haben wir noch mit Lochkarten gearbeitet. Was war? Du hast also den ganzen Tag da gesessen und hast deinen Code durchgeguckt und nochmal durchgeguckt, nochmal durchgeguckt, nochmal durchgeguckt und dann nochmal durchgeguckt, um zu gucken, ob du den Fehler jetzt raus hast und möglicherweise noch andere Fehler rausfinden konntest. Und da hattest du einmal ein Zeitfenster von einem Kompilierungslauf mit Lochkarten und da musstest du wieder einen Tag warten. Und wenn du irgendwas übersehen hattest, unglücklich.
Das war komplex, aber da muss man auch sagen, da waren die Rechner so groß wie Räume. Ja. Die haben natürlich auch wesentlich mehr Energie und auch weniger effizient gearbeitet. Und dazu kommt noch einmal, also die ganzen Kisten mit den Lochkarten von A nach B zu bringen und die Lochkarten zu erstellen, das ganze Material dafür.
Da kommt schon was zusammen, das ist keine Frage. Aber man hat sich mehr Gedanken gemacht. Oder man muss sich mehr Gedanken
machen. Ja.
Man hat nicht eine kleine Änderung gemacht und dann auf den Knopf gedrückt und guckt, ob die Farbe des Buttons sich wirklich geändert hat.
Ja, wenn ich mir jetzt überlege, es gibt viele Entwickler, die haben ihre Prozesse so aufgebaut, dass die, wenn die ein Feature fertig haben, da läuft eine Maschinerie im Hintergrund los. Da gehen Docker-Container, fahren hoch, die bauen das dann für die eine Plattform, für die nächste Plattform, für die nächste Plattform. Dann wird das von A nach B geschoben, dann wird das dahin transportiert, dann wird das da in die Versionierung noch reingeschoben. Aus der Versionierung, da kommt dann ein Trigger, der irgendwas anderes anschmeißt und am Ende wird noch eine E-Mail verschickt. Es ist halt ein Riesenprozess, der findet da statt und der wird in meinen Augen, und das habe ich auch schon ziemlich häufig gesehen, in der Hinsicht mit dem Carbon Footprint, wenn ich mir das jetzt so überlege, wie viel zu häufig angeschmissen.
Wenn man so guckt, also es ist eine Kanonen auf Spatzengeschichte. Wenn ich ein Projekt habe mit 100 weltweit verteilten Entwicklern, dann muss ich sehr hohe Standards haben, muss irgendwie oft bilden, brauche ein kompliziertes oder ein komplexes Regression-Testing und. Dann ist ein Prozess mit Sicherheit gerechtfertigt. Wenn ich sowas für mich alleine baue, dann wäre vielleicht mal so die Überlegung, A, was kann ich einsparen? Und B, wie viele Iterationen mache ich denn mal lokal bei mir auf dem Rechner, bevor ich dann die Maschine loslaufen lasse?
Mhm.
Ja, und auch da gilt halt wieder, es geht nicht unbedingt darum, Sachen nicht zu machen, sondern sie halt effizient zu machen. Und wo man da so eine Zwischenschicht einzieht und nicht mit jedem Mausklick halt alles loslaufen lässt, sondern vielleicht einfach nur nightly Builds macht oder sowas. Und auch das nur, wenn man wirklich was geändert hat.
Mhm.
Also deutlich was geändert hat. Das wäre schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann vor allem gucken, brauche ich die Sachen, die ich mache, wirklich? Auch hier wieder der kleine Trip zur Datenbank. Ich hole nur Sachen aus der Datenbank, die dafür gebraucht werden. Also ich brauche Daten und die hole ich, und zwar exakt die. Eine der Kernkompetenzen der Datenbanken ist ultraeffiziente Filterung mit einer Werbedingung SQL zum Beispiel. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sich dann aus der Datenbank eine riesige Menge Daten holen, am besten noch über so eine JPA-Persistenzschicht, dann irgendwo möglicherweise noch zwischenverarbeiten, dann über einen Interface irgendwo anders reinschieben, damit sich der User in der nächsten Anwendung davon irgendwie 5 Daten raussucht, von denen vorher schon klar war, dass er genau diese Daten braucht. Und das ist eben sinnlos im Weltall sowas.
Mhm.
Das heißt also, man macht nur die Sachen, die wirklich gemacht werden müssen. Und das lässt sich halt abgesehen von Daten auch hervorragend auf Prozesse anwenden.
Jetzt haben wir viele Beispiele, sind wir durchgegangen. Wie hast du das für dich denn in deinem Alltag eingebaut? Also denkst du wirklich bei allem, was du machst, daran, wie das hinsichtlich Green Coding jetzt besser, effizienter gestaltet werden kann? Ohne darauf oft natürlich auch die Performance, haben wir ja gerade gelernt.
Nicht ständig. Aber zum Beispiel, ich habe keinen wirklichen Mehrwert von 60 FPS. Das heißt, ich limitiere alle Spiele, die ich spiele, auf 30 FPS. Das wäre so ein Beispiel. Das mit der Google-Suche ist schon eine Sache. Ich nutze auch regelmäßig ChatGPT. Also ich meine, das Trainieren von so einem großen Large Language Model, auch hier, ich kann ja ruhig spoilern, das hört vor dem Vortrag ja keiner, das verbraucht ungefähr so viel, also hat den gleichen Carbon Footprint wie 5 Jahre lang jeden Tag Hamburg-München zurückfliegen. Und natürlich werden die Sachen trotzdem gemacht, weil das bietet unglaubliche Möglichkeiten, auch weil IT wieder mal Teil der Lösung sein kann hier mit der KI. Aber wenn man sowas macht, dann muss man halt auch sehen, dass es möglichst gut und möglichst oft genutzt wird. Und dadurch ist ChatGPT zum Beispiel so, inzwischen ist der Carbon Footprint auch nicht viel höher als der von Google, weil gegen die Anzahl der Nutzen ist das Trainieren der Modelle inzwischen gar nicht mehr relevant.
Mhm.
Was ich noch mache, ist also gerade in der Softwareentwicklung, ich sehe halt zu, dass ich tatsächlich nur die Daten greife, die ich irgendwie verarbeiten muss, dass ich viele Sachen in der Datenbank mache. Also es gibt ja so auch Programmiersprachen, die effizient sind, zum Beispiel C ultra effizient, C-Programmierung. Normalerweise, wenn man diese extrem guten Compiler hat, wie sie in großen Projekten eingesetzt werden, effizienter als Assembler-Programmierung, auch wenn man es nicht glauben möchte. Dann gibt es so Sachen wie Java, das so mittelmäßig intelligent, das zu nutzen. Es wird halt gemacht, weil es überall ist und weil es schön portabel ist und alles drum und dran. Aber von der Energieeffizienzseite ist es eher so mäßig eher. Also PL-SQL mit Native Compile ist natürlich viel besser. Übrigens Native Compile natürlich immer einschalten, wenn es möglich ist. Ja, 5-fach geringerer Carbon Footprint. Ungefähr. Ob es nun 3 oder 7 sind, was soll's. Und dann gibt es so Sachen wie Python, die zur Laufzeit irgendwie interpretiert werden, was dann so, ja, ich sag mal, vom Carbon Footprint bedenklich ist. Auch da gibt es Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass man zumindest sich unnütz Energie raushaut. Aber ich mache die Sachen da, wo sie halt effizient erledigt werden können, nach Möglichkeit. Und ansonsten fokussiere ich mich aber sehr stark drauf, auch mein Wissen irgendwie zu verbreiten und diese berühmt-berüchtigte Awareness zu generieren. Weil viele Leute haben halt überhaupt keine Ahnung, was irgendwelche Sachen auslösen und kommen da vielleicht auch nicht drauf, weil sie nicht unseren technischen Background haben oder so.
Ich finde auch ganz interessant, also auch die Entwicklung, was, ich sag mal, modernere Softwareentwicklung angeht. Also zum Beispiel haben wir mal mit Gerald gesprochen und also mit Gerald Wenzel, und der hatte zum Beispiel erzählt in der Session, dass er einen Kunden hatte, der hat Postgres-Datenbanken aufgesetzt, und das war halt in einem riesigen Cluster und jede Applikation hat ihre eigene Datenbank, und dann hatten ja gefühlt 3 Millionen Datenbanken, und dann, na, auch wenn es VMs sind oder Docker-Container oder was weiß ich, ist dann natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, die ich mir dann stelle, macht das so auch aus der Perspektive Sinn? Halt, ja, monolithisch ist natürlich auch doof, aber dass man dann vielleicht einen größeren Server hat, wo dann meinetwegen 10, 20 Applikationen drauf liegen, anstatt für jede Anwendung einen eigenen Docker-Container aufzusetzen, was das dann natürlich auch alles auslöst. Das finde ich immer ganz, ganz spannend, weil gerade diese moderneren Sachen, sag ich mal, die gehen ja auch eher in atomarere Richtungen, wo man eben eine Datenbank pro Anwendung hat, wo man Microservices hat, wo man diverse Services hat, versus das, wo wir uns natürlich drin bewegen, eher im monolithischen Umfeld mit der Datenbankentwicklung. Hast du da irgendwie auch ein Gefühl oder Eindruck oder
Meinung? Ich glaube, das sind immer irgendwie so Drittelgeschichten. Ich glaube, es ist schon wie in der Three-Tier-Architektur, das ist so Drittel, Drittel, Drittel. Genauso glaube ich, dass es hier auch Drittel, Drittel, Drittel ist. Ein Drittel der Anwendungen profitieren sehr stark von Microservices. Also kenne Anwendungen, die flutschen, wie Otto zum Beispiel, der Versender, also nicht der Comedian, auf Microservices umgestellt. Die haben das mal vorgestellt. Das läuft alles viel besser, auch vom Handling her und so weiter. Ich glaube, dass ein Drittel der Sachen von einem Monolithen profitieren. Und bei einem Drittel ist es vermutlich egal. Hauptsache, man nutzt die Vorteile, die die Einzelverfahren haben, eben aus. Und der zentrale Vorteil beim Monolithen ist, dass man zwar die Daten gut kapseln kann, aber auf es sehr einfach ist, Zugriffe kreuz und quer auf irgendwie Daten zu haben. Und Daten zwischen Systemen, die innerhalb von einem großen System sind, lassen sich halt viel einfacher austauschen, weil man häufig nur Berechtigungen vergeben muss oder mal eine View bauen oder sowas in der Art. Während Daten, die auf also so einem kompletten dezentralen System sind oder auf so einem ganz kleinen Microservice-System, muss man halt jedes Mal irgendwie Kanäle bauen. Das macht die Sache irgendwie schwieriger. Und man ist es vielleicht gar nicht gewöhnt, dass man auf die Daten zugreifen kann. Weil man hat in einem Monolithen auch eine Übersicht über das Datenmodell, häufig relativ gut. Und da kann man halt auch besser sehen, was man mit den Daten alles anstellen kann. Das ist also auch für datenzentrische Ansätze eher gut. Und das andere ist halt viel kleiner, viel handelbar. Wenn man kleine lokale Änderungen hat, dann baut man keinen Monolithen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ich sag mal ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was da für Systeme hinterstecken. Aber nur mal ein extremes Beispiel, wie von der Kommunikation profitiert werden kann. Angenommen, ich habe ein Auto mit diversen Assists. Warum weiß mein Lane-Assist nicht, was mein Notbremsassistent weiß, nämlich, dass das Hindernis vor mir entweder auf meiner Spur ist oder nicht? Das heißt, wenn ich irgendwas ausweichen will, zum Beispiel, ich habe da ein parkendes Auto oder irgendwas läuft mir fürs Auto oder so, ich will dem ausweichen, dann steuert mein Lane-Assist gegen. Glashart, da kennt er gar nichts. Obwohl mein Notbremsassistent schon weiß, dass da eine gefährliche Situation entsteht. So, und wir haben Lane Assist. Ich habe also Ultraschall über den Cruise Control im Auto, Ultraschall übers Parken. Ich habe Radar über das Cruise Control. Ich habe den Lane Assist, der wie auch immer funktioniert, keine Ahnung, oder auch nicht funktioniert. Der
versucht auch über die Kamera um, ja.
Okay, gut, der versucht schon mal ab und zu mal mich umzubringen. gewöhnt man sich dran. Ich lenke inzwischen automatisch gegen, wenn der Lane Assist da reingreift in mein Auto. Ja, man muss ihn noch jede Fahrt wieder ausstellen, ne? Aber wie gesagt, das ist inzwischen zum Reflex geworden, wenn irgendwas in meine Steuerung eingreift, erstmal gegenlenken. Aber das würde total davon profitieren, wenn diese Systeme alle auf den gleichen Datenpool zugreifen können, nämlich auf die kompletten Sensordaten. Ich hoffe mal, das kommt auch irgendwann. Aber das wäre so ein Beispiel, wie so ein kompletter Datenpool halt für eine Anwendung sehr nützlich sein kann. Gleichzeitig möchte ich nicht eine kleine Änderung haben, irgendwo im Lane Assist, und dann komplett irgendwie 2 Gigabyte an irgendwas fürs komplette Auto deployen, mit möglicherweise Seiteneffekten allen drohen dran. Ich möchte natürlich Änderungen trotzdem klein und handhabbar. Das ist das Beste aus 2 Welten, hätte ich gerne. Ist natürlich schwierig.
Also Arno, wenn du das nächste Mal ein Hindernis siehst und möchtest ausweichen, möchtest, dass dein Lane Assist da nicht gegensteuert, du musst einfach nur den Blinker setzen. Ne? Das ist dann die ganz schnelle Reaktion, vorm Lenker rumreißen, einfach kurz den Blinker setzen, dann lässt sich Lane Assist durch.
Ich muss eigentlich nur einen kleinen Finger raushalten lassen, wie beim Espresso trinken, ne?
Ja, exakt, genau. Entweder ist es der Scheibenwischer oder ist es der Blinker. Je nachdem, welches Auto man fährt, es hilft wahrscheinlich beides. Aber es ist ja auch nochmal so ein Punkt, also der Grund, das ist vielleicht ein Vorteil von Microservice. Ich finde die Analogie ganz cool. Ich finde, oder diese Metapher so cool, dass sich das vorzustellen, dass diese ganzen Elemente in einem Auto, die ganzen Assistenzsysteme, dass das ja Microservices sind. Weil jedes dieser Systeme läuft unabhängig voneinander oder weitestgehend unabhängig voneinander. Die haben unterschiedliche Technologien drin. Du hast gerade gesagt, Radar, Ultraschall, die Kamera oben wird auch verwendet in den meisten Fällen. Jetzt ist aber das Problem, dass gerade wenn du so ein Autohersteller bist, die ja technisch natürlich auf dem aktuellsten, neuesten Stand sind, dann hast du ein Problem mit deinem Reifendruck und plötzlich geht dein Lane Assist nicht mehr. Weil irgendwas, nicht? Nein, das war jetzt ein völlig weit dahergeholt.
Zutrauen würde ich es den Leuten.
Wir könnten das probieren, bist du mit dem Auto hier, dann können wir es gerne später ausprobieren. Aber das Problem an diesen zusammenhängenden Systemen ist ja, oder wenn du einen großen Klotz hast, einen Punkt, einen Bus, sage ich jetzt mal, der im Endeffekt läuft wahrscheinlich auch alles über einen Bus. Aber wenn all die Systeme miteinander kommunizieren, dann musst du das ja auch richtig machen. Wenn eins der Sachen ausfällt und es fallen alle Sachen aus, dann bist du in der Sauer.
Ja, deswegen würde ich mir an der Stelle einen gemeinsamen Datenpool wünschen und einzelne Anwendungen.
Ja,
also sprich, den Datenpool von dem Monolithen, aber die Anwendung als Microservice ist so meine, in der Kraftfahrzeugtechnologie selber, in den Autos stecke ich halt nicht so drin, aber so meine laienhafte Vorstellung von dem, was mir gefallen würde.
Mhm. Ja, also um einmal noch da zurückzukommen auf das Thema im Generellen, wenn ich natürlich ganz viele Docker-Container für unterschiedliche Zwecke hochfahre, ich glaube, es ist ein großer Aufwand, mal so ein Carbon Footprint von der Technologie und so weiter sich mal aufzuschreiben. Weil man könnte natürlich ganz grob sagen, okay, habe ich jetzt ein monolithisches System, dann habe ich einen Server, ich kann die abwärmen, ich kann die Leistung, ich kann diese verschiedenen Prozesse, das kann ich alles relativ einfach berechnen. Wenn ich dann sage, ich habe ganz viele kleine Docker-Container, die alle mini klein sind, wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen, weil du nicht jedes Mal so ein riesen Ding hochfahren musst und alles in einem großen System berechnen lassen musst, wo die Last hochgeht, sondern du hast nur mini kleine Server überall rumfliegen, dann ist die Rechnung ja augenscheinlich erstmal relativ einfach, die Entscheidung. Man könnte sagen, ich fahre nur die Containerchen hoch, die ich brauche, aber dann bei näherer Betrachtung hast du ja dann den Fall, dass jeder dieser Docker-Container nochmal ein eigenes Subsystem hochfährt und du deswegen eigentlich noch einen viel größeren Overhead haben könntest, als wenn du einmal an Linux hochfährst, wo einmal eine Software drauf läuft, die einmal monolithisch alles zur Verfügung stellt und gegebenenfalls auch optimiert laufen kann. Also was ich damit sagen möchte, ist, glaube ich, dass es gar nicht mal nur so diesen einen Weg gibt, den Carbon Footprint so aufzuschreiben und zu sagen, da kämpfe ich jetzt gegen oder da muss ich jetzt was machen, sondern es hat halt so viele einzelne Facetten, die ich dabei berücksichtigen muss. Macht es Sinn, für Netflix einen Cache in meiner Nähe aufzubauen, damit der Weg geringer ist, den ich damit die Daten übertragen muss? Ja, wahrscheinlich schon, aber dafür muss ich Hardware dahinstellen. Dafür muss ich immer Sachen auch rüberschicken, die eventuell auch nicht gebraucht werden, also unnötig Datentransfer. Für den letzten Meter, dass der schnell geht, ist für Komfort super, für die Performance der Anwendung. Aber es bringt ja so einen Rattenschwanz an Dingen mit, die sich auch erstmal rechnen müssen. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch nochmal ein bisschen zurückschreckt, dass man sich mit dem Thema noch nicht mal im großen Stil beschäftigt mit Firmen. Ne?
Also ich brauche jetzt 3 Sätze, um das zu beantworten.
Du kannst wieder 5 haben.
Ja, weiß ich. Schauen wir. Okay, wir laufen mal los. Also der erste Punkt, das, was du ansprichst, das betrifft einen komplett eigenen Bereich aus der Green IT, nämlich die Metriken.
Mhm.
Unglaublich schwer. Diverse Firmen versuchen sich daran an diesen Geschichten inzwischen. Es wird auch von großen Konzernen inzwischen immer wieder nachgefragt. Und natürlich möchte man wissen, was die Sachen machen, die man irgendwie am Start hat. Als ich mal beweisen wollte, dass dumme Softwareentwicklung irgendwie einen Carbon Footprint verursacht, habe ich mir, das war so mein erstes Green Coding Projekt in einer Firma, habe mir von unseren Admins einen kleinen alten Rechner geben lassen, habe da eine Oracle 23 Free drauf installiert oder eine 18. Weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Datenbank, habe mein aktives Warten programmiert, also sprich, alle 2 Sekunden soll der Rechner was machen. Ich baue einen Loop und prüfe, ob 2 Sekunden vorbei sind und konnte also bei der Ausführung tatsächlich 70 Watt hat das Teil extra verbrannt. Völlig unnötig natürlich, ne, im Vergleich zum Sleep.
Mhm.
Das ist einfach. Aber in der Praxis kann man natürlich nicht einfach so an die Server rangehen. Man kann irgendwie Durchschnittswerte ermitteln, man hat irgendwie Erfahrungswerte oder sowas in der Art. Aber die Metrik ist eine der komplexen Sachen schlechthin. Auf der anderen Seite ist es so, du hast gerade im Bereich der Softwareentwicklung und der persönlichen, ich sag mal, Handhabung von irgendwelchen Dingen, hast du jede Menge Quick Wins.
Mhm.
Also zum Beispiel, programmier einfach nicht schlecht. Schalte, ja gut, ich meine, Ich habe es in meinem ersten Vortrag, war die vorletzte Punchline. Das Mädel, was damals meinen Vortrag redigiert hat, hat dann gefragt, sagst du das wirklich? Aber sicher sah ich das. Und da stand drin, use your fucking brain. Und ich habe vor gut 5 Jahren gesagt, die Leute, die Hirn beim Codieren nicht benutzen, werden in 10 Jahren keinen Job mehr haben. Und es sieht so aus, als ob ich recht hätte.
Es geht in die Richtung. Bevor wir dieses Fass anstechen, mit dem sind wir jetzt ganz vorsichtig und gehen nicht in die Richtung KI. Aber nein, es ist wirklich ein großes Thema. Ich finde das mit den Metriken ganz, ganz spannend und finde das auch super. Man kann das mit Sicherheit weiter ausbauen. Man kann auch überlegen, ob man da nicht gewisse Messungen für sich selber auch mal standard oder einfach nur mal einen Überblick verschafft und sich das anguckt. Natürlich bei jedem kleinen Anwendungsfall kann man sich das überlegen. Zu Hause mit Netflix vom Fernseher muss das sein, da in der höchsten Qualität zu streamen. Ich kann in der Firma mal gucken, wie viele Maschinen laufen da unnötig. Ne?
Das ist noch eine andere Sache, da habe ich gerade vergessen. Docker bietet ganz hervorragende Metriken, was das angeht. Also als wir unsere Vergleichsreihen gemacht haben zu verschiedenen Programmiersprachen, in den Docker-Containern kannst du sehr gut sehen, wie viel zum Beispiel CPU verbraucht wird oder so. Und das funktioniert also zum Messen von solchen Sachen, von abgeschlossenen Systemen, funktioniert Docker tatsächlich viel besser als ein Energiemesser zwischen Rechner und Netz geschaltet.
Das wäre doch mal ein richtig tolles Tool oder eine richtig coole Community-Idee, die man mal anstoßen könnte, dass man da mal eine Anwendung Open Source vielleicht sogar baut, wo man sich eine Übersicht über sowas machen kann. Ne? Wir haben für Docker alle möglichen Dashboards einen Überblick, wo man sich die Statistiken angucken kann, wie viel CPU das jetzt gerade, aber das verbraucht wird. Aber vielleicht einfach mal hinsichtlich Green Coding, dass man da eine Möglichkeit schaffen kann, solche Metriken einfach zu erheben, dass es für jeden Einzelnen möglich ist, da mal einen Überblick zu schaffen. Ich glaube, das wäre mal eine Sache. Vielleicht gibt es sowas auch schon, vielleicht können wir es nachreichen. Arne, vielleicht fällt dir dazu irgendwann mal was ein, du siehst irgendwas, dann kannst du uns das gerne geben. Wir teilen das über unsere Social-Media-Kanäle. Aber eine Sache haben wir jetzt noch, bevor wir den Podcast für heute leider schließen müssen, bevor wir ein Part 2 machen müssen. Und zwar hast du uns schon darauf angesprochen, dass du natürlich als Hörer der ersten Stunde von Desk on Tape eine Sache vermisst hast in den letzten Folgen. Und zwar unsere altbewährten Kategorien. Die hast du dir wieder gewünscht. Arne, du machst den Anfang hier bei der Konferenz, bei der Apex Connect 2025 im Europapark in Russ. Das muss ich so nochmal ausführlich sagen. Du machst den Anfang hier auf dieser Konferenz und wir möchten das für die nächsten Folgen wieder mit aufnehmen. Wir möchten auch nicht nur dir zuliebe die Kategorien wieder einführen und haben deswegen natürlich ein paar Fragen an dich.
Ja, sehr schön.
Starten wir mit der, auf die du dich am meisten vorbereitet hast, seitdem du die erste Folge Desk on Tape gehört hast. Arne, wenn du einen Trend ungeschehen machen könntest, das kann in alle möglichen Richtungen gehen, welcher wäre das?
Ja, also wir müssen jetzt Caro mal muten, Webentwicklung. Aber Disclaimer, ich möchte das nicht, es geht nicht darum, das vollständig zurückzudrehen, weil ich liebe Apex und Apex ist auch Webentwicklung. Aber Webentwicklung an vielen Ecken und Enden hat also Ausmaße angenommen, die an Absurdität kaum zu übertreffen sind und auch an, ich sag mal, eine Menge sinnlosem Energie verheizen oder so. Ich meine, wenn ich so überlege, ich habe ein CPU, ich habe da einen Microcode drin, ich habe da einen BIOS drauf, ich habe da ein Betriebssystem, der hat einen Browser, der hat ein JavaScript, das wird zur Laufzeit interpretiert und eventuell noch 1:1 aus irgendwelchen Frameworks umgewandelt oder so. Das ist irgendwie wenig effizient. Und wenn ich das so mit Host und Client-Server vergleiche, dann Host war rasend schnell, aber man muss die Leute einarbeiten, weil nichts intuitiv war. Client-Server, da konnten wir erstmal richtig coole, intuitive Anwendungen mitbauen. Und Webentwicklung an vielen Stellen, wenn ich mir so die Webseiten teilweise angucke, die gebaut werden, verbinden das Unangenehm mit dem Nutzlosen. Es ist nicht intuitiv und schweinelangsam. Und ich würde mir einfach wünschen, dass irgendwie man einfach mehr darauf achtet, dass das Zeug kompatibel und ordentlich entwickelt ist. Also diesen Wildwuchs bei den Webentwicklungen, den würde ich irgendwie gern zurückdrehen und ich würde damit anfangen, dass ich JavaScript das Java verbiete.
Ja. Zumindest nur im Namen.
Nur im Namen. Ich meine, es hat mit Java ja ungefähr so viel zu tun, wie ich sag mal, Blauwein mit Orange oder so.
Es ist richtig, es hat ja auch diverse unterschiedliche Namen in der Vergangenheit. Es hieß ja auch mal ActionScript und weiß ich nicht, was das für eine Reise hinter sich hat. Ich bin aber schon sehr froh, dass du nach deiner Punchline, die du auf gar keinen Fall vorbereitet mitgebracht hast hier, verbietet Webentwicklung, dass du da nochmal zurückgerudert bist und gesagt hast, wenigstens die unnötige Komplexität ein bisschen zurückschrauben, dass es wirklich dabei bleibt, dass man da die einfachen Sachen hat. Ansonsten müssen wir den Podcast sonst noch viel schneller beenden und die restlichen Kategorien auslassen, weil wir hier in ein wildes Handgemenge enden würden.
Aber ich finde, die Antwort passt perfekt zu der Folge, weil im Endeffekt geht es da auch ja darum, dass man nicht einfach alles mit Web macht oder mit JavaScript oder wie auch immer, sondern dass man das benutzt, was gut dafür geeignet ist für die Lösung und nicht einfach blind auf irgendwelche Sachen geht, sag ich mal.
Oh, danke, das hast du echt super zusammengefasst.
Sehr schön, zweite Frage. Ich versuche es jetzt mal aus meinem Kopf, weil das iPad natürlich jetzt hier für die Caro auf unserem Tisch steht und ich die Kategorien gar nicht alle vor Augen habe. Wir sind ja transparent in diesem Podcast. Wir erzählen ja auch einfach alles, was wir hier so
machen. Ja, das macht euch total sympathisch.
Das ist, herzlichen Dank, Arne. Die zweite Frage, bevor sie mir entfällt. Wenn du irgendwas erfinden könntest in der Zukunft, was wäre das?
Weltraumaufzug.
Klasse.
Also
wie stellst du dir das vor?
Habe ich tatsächlich nicht vorbereitet, aber ich beschäftige mich da seit Monaten mit. Also muss nicht unbedingt ein Weltraumaufzug sein, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um große Mengen an Material und Menschen mit einer akzeptablen Beschleunigung in einen Orbit zu bringen, auf dem man zum Beispiel den Mars erreichen kann. Aha. Darf ich noch eine persönliche Message an jemanden?
Gerne.
Okay. Lieber Elon Musk, wenn du das mit der Mars-Mission versauen solltest, werde ich dich bis ans Ende aller Tage hassen und ich werde über 100 Jahre alt werden, nur damit ich mehr dafür hassen kann. Ich würde sonst was dafür geben, mal irgendwie auf einen von diesen Bergen auf dem Mars hochzulaufen. Aber das mit dem Weltraumaufzug, ne, die Materialien, die wir dafür haben, so die Grundlagen oder sowas sind teilweise da, aber der Schritt eben zur Nutzbarkeit ist noch nicht vorhanden. Und an der Stelle, wenn man es tatsächlich schafft, sowas zu verankern, könnte man mit wenig Energie und wenig Beschleunigung, könnte man auch höchst empfindliche Sachen irgendwo dann in das Orbit verfrachten. Und möglicherweise ergeben sich dann medizinisch auch völlig neue Sachen. Bis dahin gäbe es vielleicht noch eine andere Alternative, um Dinge mit weniger Energieaufwand irgendwo hochzubringen. Ich beschäftige mich tatsächlich seit Wochen irgendwo damit, so mit Magnetbeschleunigern und. Und das, was so bis jetzt am effizientesten scheint, ist immer noch irgendeine Rakete mit einem großen Ballon so hochzubringen, wie der Ballon steigen kann und dann eben mit einem geringen Schub weiter ins Orbit zu bringen. So dass man also den ersten Schritt, der besonders viel Energie frisst von der Erde, von einem relativ kostengünstigen und CO2 wenig belastenden Ballon erledigen kann. Das ist so vielleicht der erste Schritt zu diesem Weltraumaufzug. Und natürlich wäre dann der nächste Schritt Mars-Mission.
Ich bin etwas überrascht. Du bist auch auf diese Frage, die du nicht vorbereitet hast, aber wirklich jetzt recht schnell. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Erde einen Aufzug hat, dann stelle ich mir wirklich einen Aufzug vor.
Ja, ein Seil. Also ich hätte jetzt ein Seil und eine Kabine außen dran, die dann hochläuft.
Dann sähe die Erde aus wie ein Apfel.
Ja, sehr gut.
Es wäre dann ein gebogener Stiel, der dann da hochgeht.
Ja, aber bitte nicht wieder eine Ecke rausreißen. Also als wir den Mond verloren haben, ist das Loch groß genug gewesen. Das müssen wir bitte nicht nochmal machen.
Dann wäre es Apple. Ja, um auch mal ein Name-Dropping in diese Richtung zu geben, wenn wir schon auf Elon Musk hier eingehen können. Nee, aber ja, ich finde das auch spannend. Ich meine, das mit einem riesen Ballon, auch das stelle ich mir wirklich riesig vor, weil das sind, glaube ich, viele, 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 viele Tonnen, die da an Material hochgeschoben werden. Ich glaube, wenn nicht mehr so viel Sprit und nicht mehr so viele Antriebsstränge da drin sind, irgendwie ist das auch nicht mehr so schwer. Aber wer bin ich jetzt hier über Astronomie, über Raumfahrt zu sprechen? Da bin ich nicht drin in den letzten Wochen gewesen, das finde ich cool, aber ich würde auch gerne noch eine Frage aus der weiteren Kategorie hören, weil die Antworten, die du hier bisher gegeben hast, da bin ich gespannt, was du auf die nächsten.
Ich auch.
Caro, spring bitte ein und hilf uns mit der nächsten Kategorie.
Sehr gerne. Das ist jetzt ganz privat und dazu muss man sagen, ich finde, Arne hat das gerade perfekt bewiesen. Arne ist gefühlt, also einer der Nerds, die ich kenne. Insofern die Frage, wie äußert sich das bei dir im Privatleben auch mit dem Beruf? Also mischt sich das sehr stark? Bist du privat mit Geeks und Nerds umgeben oder ist das gemischt oder gar nicht?
Also das Erste ist, meine Work-Life-Balance ist eine wilde Gemengelage. Das funktioniert anscheinend bei einigen Leuten sehr gut, also bei mir auch. Es wird viele Leute warnen davor. Bei mir scheint das recht gut zu funktionieren. Aber ich habe zu Hause so eine Nerd-Familie. Also, oder eine Zocker-Nerd, wie auch immer. Das heißt also, unser Wohnzimmer sieht so aus, dass wir 4 Computer haben mit 10 Bildschirmen, schätze ich mal. Nicht gerechnet die ganzen Pads und Notebooks, die noch rumstehen, die natürlich nicht alle gleichzeitig in Betrieb sind. Auch da übrigens, Jungs und Mädels und Sonstige, schaltet die Energiesparfunktion an eurem PC ein, wenn ihr sowas macht. Und mein Freundeskreis ist, glaube ich, eher gemischt. Das ist also eher interessenorientiert. Also es ist viel Pen-and-Paper-Rollenspiel, Computerspielen, so mit Gilde, Guild Wars, Diablo. Und ja, das also eher interessenbasiert, aber viele von denen sind nicht so völlig nerdig, aber machen auch schon gerne mal was am Computer.
Wie viele von denen bauen mit dir an Weltraumaufzügen?
Tatsächlich gar keiner. Also die letzten Sachen, die wir am Weltraum am Start hatten, war mit den Piraten, als wir das Projekt Piratensatellit starten wollten. Mhm. Leider ist dann die Partei irgendwie zerfallen und zwei wichtige Leute, die das irgendwie sonst vorangetrieben hätten, waren nicht mehr da. Also deswegen hat er nie abgehoben, der Piratensatellit. Aber das, also das ist eher so die Piratenbubble gewesen, die meine Weltraumsachen da mit an den Start gebracht haben.
Wenn du sagst ja, du hast dann verschiedene Themen, auf die du dich eine gewisse Zeit konzentrierst oder dich, du sagst jetzt seit ein paar Wochen interessieren dich die Raumfahrtthemen total. Vielleicht dahingehend, das ist auch eine Frage, die aus unseren Kategorien irgendwo herkommt. Was ist denn das größte Thema, wo du es bereust, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Man könnte so ableiten von der Frage, hier, what was your biggest regret in life sozusagen, aber wir können das mal auf diese Themen machen. Wo war das größte Rabbit Hole, in das du reingesprungen bist und es im Nachhinein bereust?
Ja, da muss ich doch einen Augenblick überlegen, weil ich bin schon so einige Sachen reingelaufen. Ja, das erste Studium, also 8 Jahre ohne 8 Semester ohne Vordiplom, hätte ich vielleicht nach 4 schon abbrechen können. Aber also die Krise zwischendrin, hat mich eher so überfallen. Nee, ich würde sagen, ich war nachdem ich mit meinem Studium fertig war, hatte ich ein Jobangebot, das so halbwegs interessant war, aber ich wollte auch so ein bisschen die Welt sehen. Hatte mich dann noch bei einigen anderen Sachen beworben, die ich halt sehr cool fand. Also damals so Silicon Graphics zum Beispiel oder im Silicon Valley arbeiten wäre cool gewesen oder sowas. Ist auch nichts draus geworden. Und dann habe ich mich mit einer Kommilitonin zusammen selbstständig gemacht. Eigentlich hat sie sich eher mit mir zusammen selbstständig gemacht. Und sie hat sich dann rauslocken lassen mit Versprechungen, eine feste Anstellung. Und ich bin dann so 10 Jahre weit als Freiberufler durch die Gegend getingelt. Das hat gut was eingebracht und das war auch interessantes Leben, aber rückblickend betrachtet hat mich das persönlich überhaupt nicht weitergebracht. Das heißt, mir fehlen so meiner persönlichen Entwicklung, fehlen irgendwie diese 10 Jahre. Und da würde ich mir wünschen, dass ich früher bei einer Firma angefangen hätte, als fester Angestellter, mit Kollegen und allem drum und dran. Und ich bin ja auch ich habe ja so einen Wissensvermittlungsfetisch und die Leute dann halt irgendwie so noch mit meinem Wissen irgendwie voranzubringen, selber irgendwie Wissen aufzunehmen und das auch bei der DOAG. Das mache ich alles erst, seitdem ich fest angestellt bin, weil für mich alleine kann ich ja Wissen irgendwie sonst wie sammeln. Aber das Wissen, was ich hier sammle auf diesen Veranstaltungen, das bringt halt die ganze Firma weiter. Und das macht für mich halt den großen Unterschied. Und obwohl diese 10 Jahre waren teilweise toll, aber ich hätte viel früher eine Festanstellung wechseln sollen, weil das einfach eher mein Ding ist, mit Kollegen zusammenzuarbeiten.
Sehr schön. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar dafür, dass du das den Weg gegangen bist und das dann doch in die Festanstellung gemacht hast, weil sonst hätten wir dich ja nicht hier auf dieser Konferenz. Und auch als Vorstand unserer DORG Dev Community, der Development Community, darüber haben wir diese Folge nicht gesprochen, dafür werden wir mit Sicherheit nochmal eine Gelegenheit. Aber nee, und du wirst auf dieser Konferenz hier noch einen Vortrag halten über das Green Coding. Darauf nochmal der Hinweis. Wer jetzt hier den Podcast hört und nicht auf der Konferenz sein kann, es gibt die Möglichkeit, ein On-Demand-Ticket zu kaufen. Man kann dann auf der Seite der DOAG sich im Konferenzplan reinklicken und kann sich die einzelnen Sessions dann als Video anschauen. Darunter gehört dann auch der Vortrag von Arne.
Ich bin live bestimmt viel besser. Ich kann mir mich als Film gar nicht vorstellen. Mal gucken, wie es als Podcast aussieht.
Aus Sehen wird es wahrscheinlich ein kleines Snippet sein, aber Ich glaube, die Tonqualität ist super. Du hast hier wunderbare Geschichten erzählt und super Beispiele gebracht. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du hier warst, Arne. Und Caro natürlich auch, dass du hier übers iPad mit dabei bist. Auch wenn ich dich leider nicht einmal sehen konnte.
Ja, da ich konnte total deine Schuhsohle sehen.
Du kannst meine Schuhsohle sehen. Ja, sehr schön. Okay. Das ist wunderbar. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst, Arne.
Gerne.
Danke, Caro. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Yeah.
Ciao.
Ciao.